Okay, also liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch wieder zum Schuh. Oh, hallo, wie geht's dir? Euch zu begrüßen zu diesem nächsten Schuh. Diese Woche haben wir eine Doppelparascha. Wir haben Parashat Behar und Bechukotai, weil wir immer dafür sorgen wollen, dass der Abschnitt bei Midbar vor Shavuot kommt. Und damit das passt, ja, haben wir Behar und Bechukotai zusammen. Das gibt uns eine Menge Themen und ja, man muss ja wählen. Es ist nicht so einfach. Und diesmal habe ich ein Thema gewählt, das sehr gut in unsere Tradition passt, nämlich die Parascha literarisch betrachtet. Es geht um ein literarisches Verständnis des Textes, um zu entdecken, wie eigentlich manche Erklärungen, die uns manchmal bekannt sind, aber spitzfindig aussehen, eigentlich vielleicht den Text erst sehr tief begriffen haben. Das sind so die Themen. Und natürlich gibt es auch eine gewisse praktische Anwendung von der Idee, aber das sehen wir später. Also, erstens, worum geht es? Ich mache mal einen Screenshare, dann können wir entdecken. So. Nee, das ist nicht für jetzt und das ist auch nicht für jetzt. Und okay, so. Wir haben hier den Text der Parasha. Was ist das erste Thema, das wir in der Parasha diese Woche begegnen? Vaidaber Hashem el Moshe Bahar Sinai lemor. Wenn ich richtig mit den Kommentaren hier mitgehen will, ich könnte und das sollten wir ein anderes Mal machen, einen Shiur zu diesem ersten Pasuk, zu diesem ersten Vers machen, weil plötzlich da von Sinai gesprochen wird. Warum sprechen wir hier von Sinai? Das ist ein tolles Thema, anderes Mal. Das ist für uns heute ein Einführungsvers. Gott sprach zu Mosche, zufälligerweise bei Sinai für einen anderen Schio. Heute aber ist das Hauptthema des Gespräches, der Prophezeiung, das uns beschäftigt, nämlich Daber bnei Israel. Spreche zu den Kindern Israel, vamarta aleihem, du sollst denen sagen, ki tavou el haaretz, wenn ihr in das Land hineinkommt, asher ani noten lachem, das ich euch gebe, v'shavta haaretz, Shabbat Lashem, die Erde wird ruhen, ein Shabbat zu Gott. Was ist das? Also, wenn wir es noch nicht genau wissen, dann erklärt die Tora das in den nächsten zwei Versen. Shesh shanim tizra sadecha. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen. Ja, veshesh shanim tizmor karmecha. Und 6 Jahre darfst du deinen Weinberg, also die Reben beschneiden. Was auf der da und du wirst die Ernte hineinbringen. Und was schon im 7. Jahr aber Shabbat Shabbaton ein hoher Shabbat wird es der Erde geben, dem Land geben. Shabbat Lashem, ein Shabbat zu Gott. Satcha Lot Izra. Dein Feld sollst du nicht besehen. Vecharmecha Lot Izmo. Und deinen Weinberg sollst du nicht beschneiden. Den Reben nicht beschneiden. Was alleine wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstockes, wer erinnert sich noch an das Wort Nasir, ein Nasir, der seine Haare lang wachsen lässt? In Venezirecha, von deinem Nasir-Weinstock, weil er eben nicht beschnitten wird, gerade jetzt. Lotifzor sollst du auch nicht ernten, also nicht ablesen. Schnat ein Sabbatjahr gebe es der Erde, dem Lande, weiter Shabbat Aretz lochla. Und zum Shabbat, zum Landesshabbat soll es euch geben zu essen, lecha für dich, und Abdraum von deinem Diener, Ulamatecha und deine Magd, Ulischircha und deinen Taglöhner, Ulatoschafcha und dem Fremdling, der dort lebt, Hagarim, wie macht ihr mit dir leben? und deinem Vieh und den Tieren, die in deinem Land sind. Tirkut vata lechol, sei die ganze Ernte zu essen. Kurz gesagt gilt es um das Schmitterjahr. Die Halachot, die wir hier lernen, sind die folgende. Erstens, kitavo el aretz, wenn ihr in das Land hineinkommt. Das heißt, vishavta haaretz, das Land wird ruhen. Welches Land wird ruhen? Das Land, in dem man hineinkommt. Die Mitzwa von Schmita gilt nicht außerhalb Israel, nur in Israel. Halacha Nummer 1. הלכה נומר 2, שיש שנים תזרע שדך ושיש שנים תזמור כרמך וספת תבואתה. Es gibt 6 Jahre, wo man arbeiten darf. Das ist ein Grundprinzip von Schmita. ובשנה השביעית, im 7. Jahr, Shabbat, Shabbaton, יהיה לארץ. Gibt es einen hohen Shabbat, soll es dem Land geben. Shabbat, Lashem, ein Shabbat zu Gott. Man darf nicht sehen, man darf nicht die Reben beschneiden. Und sogar heißt es, wenn etwas Zafiach heißt, was alleine wächst, Zafiach gezicha lotikzo, man darf auch nicht ernten. Nicht sehen, nicht pflegen, nicht ernten. Das sind die Grundhalachot von Schmita. Es gibt hier ein bisschen Widerspruch, auf dem ersten Blick. Man darf nicht, was alleine wächst, Zafiach gezicha, was alleine wächst, ja, von wenn du geschnitten hast und bist weggegangen, da ist später was alleine gewachsen. Warum? Ich ernte mein Gerstenfeld. Und es fallen ja dabei einige Körner am Boden. Die werden nächstes Jahr wachsen. Gut, das sind Zwichim. Und natürlich Baumfrüchte wachsen von alleine. Okay. Zefiach ketzicha lotikzo sollst du nicht ernten. Ja? Aber dann heißt es hier, weita Shabbat aretz lachem lochla, und das Shabbatjahr soll für euch zu essen sein. Das heißt, man darf alles essen. Also darf man essen oder darf man nicht essen? Die Tora sagt ausdrücklich, man darf. Und das heißt, weil ich das Le'ochla zum Essen nicht irgendwie weg erklären kann, dann muss es sein, dass ich diesen Vers nicht gut verstanden habe. Und halachisch wird das so ausgelegt, was verboten ist, ist nicht zu essen. Was verboten ist, ist zu ernten. Ernten ist nicht einfach essen. Ernten heißt, ich schere mein Feld kahl. Ich nehme alle Früchte nach Hause. Das darf nicht sein, denn was wächst, muss sein, lecha für dich, ule avdecha und für deinen Diener, ule matecha und für deine Magd, ule srircha und für deinen Tageslohner. Also sowohl, du darfst essen, aber du musst den anderen zulassen. Die Mittellosen dürfen kommen, die ein bisschen Mittel haben. Die Nichtjuden, die Residenz in Israel haben, dürfen kommen. Alle dürfen kommen. Übrigens, nicht nur Menschen dürfen kommen. Dein Vieh und die Tiere, die in deinem Land leben, für sie auch. Sei alles, die ganze Ernte zu essen, der ganze Ertrag. Und daraus lernen wir die Mitzwa von Bior. Man darf nur so lange zu Hause Früchte, Gemüse, Ertrag aus dem Land vom Schmitterjahr haben, solange es noch auf dem Feld zu finden ist. Sobald aber für die Tiere nichts mehr zur Verfügung steht, dann darf ich nicht mehr Schmitterfrüchte von dieser Art bei mir halten. Was muss man tun? Man muss Biur tun. Biur heißt nicht, wie bei Biur Chametz, dass man es zerstört, sondern Biur heißt, man macht es herrenlos. Denn ich muss auch, wenn die anderen nicht haben können, dann darf ich es nicht halten. Ich muss teilen. Und ich muss es herrenlos machen und jede kann davon was nehmen. Und natürlich, wenn keiner sich meldet, dann darf ich es wieder nach Hause nehmen. Aber es gibt diesen Moment, wo man sagen kann, okay, alle dürfen nehmen. Das sind so ein bisschen die Halachot, die wir aus diesem Stück, aus dieser Parschia lernen. Sefiach Ketzircha, das wird noch ein Thema, das werden wir noch ein bisschen besser betrachten. Ich sage es jetzt schon, halachisch darf man Früchte, die alleine wachsen, Früchte wachsen ja alleine, auch wenn man es nicht pflegt, darf man essen. Sie haben Kedushat Shvi'it, sie haben die Heiligkeit des Schabbatjahres. Und was heißt Kedushat Shvi'it? Es heißt, weiter Shabbat als lachem leochla. Der Ertrag des Landes Shabbat sei für euch zu essen. Was darf man mit dem Ertrag tun? Essen. Was darf man nicht mit dem Ertrag tun? Eben was sonst nicht erlaubt ist. Hier gilt im Gegenteil zu Normalfällen, dass nur das erlaubt ist, was ausdrücklich erlaubt ist. Alles andere ist verboten. Sobald die Tora sagt, es ist ein Shabbat, dann heißt das, sämtliche Dinge sind verboten. Und dann kommt die Tora und erlaubt Essen. Und daraus folgt, dass man zum Beispiel nicht den Schmita-Ertrag nützen darf, um Chemikalien vorzubereiten, um ich weiß was damit zu tun. Es gibt so Methoden, um seine oder ihre Haare, um die eigene Haare heller zu machen, durch den, dass man zum Beispiel Zitronensaft nützt. Ja? Ich habe es nie probiert, aber es angeblich funktioniert. Und also ich habe die Zitrone sehr gerne in meinem Salat. Zitronensaft nützen als Shampoo, damit die Haare heller werden. Also bei Männern gibt es überhaupt eine Frage, ob man sowas tun darf, aber das ist ein anderes Thema. Aber für uns ist wichtig, zu anderen Jahren geht das. Denn es ist nicht Baltaschritz, es ist nicht eine Zerstörung, eine sonstige Zerstörung, wenn ich die Nahrungsmittel für etwas Nützliches nütze. Ich versuche nicht Zitronen kaputt zu machen, sondern ich versuche einen passenden Shampoo zu finden. Aber zu Schmita ist es nicht erlaubt, weil die Zitronen Kedushat Shvi'it haben. Sie haben diese Heiligkeit des Schmita-Jahres und deshalb darf man sie nicht nützen, um sich damit zu schmücken. Das ist zum Beispiel. Außerdem, erklären unsere Weisen, ist es nicht einmal erlaubt, den Ertrag des Schmita-Jahres so zu essen, dass es auf abnormale Art gemacht wird. Man soll es so essen, wie man normal isst. Es gibt manchmal Menschen, die haben besondere Geschmackszellen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so eine Art. Und sie mögen vielleicht gesalzene Zitronensaft und sie mögen vielleicht noch andere komische Dinge. Also die Halacha sagt, es muss ein Ikar-Ochel, wie man es nützt. Aus Trauben darf man Wein machen, weil das normal ist. Aus Granatäpfeln von Schmita Wein zu machen, das lässt sich schon diskutieren. Wobei ich sagen muss, im Nahost gibt es schon eine Tradition von Granatäpfelwein. Und deshalb sage ich jetzt nicht direkt, dass es untersagt ist, sondern ich lasse das mal offen. Das ist also Schmita. Und dann, was für Sorgen haben Menschen zu Schmita? Es gibt anderswo im Buch Dvarim die Mitzwa von Shmitat Ksafim. Einmal jede 7 Jahre gehen wir alle unter Juden bankrott. Was heißt das? Man darf die Schulden nicht mehr einfordern. So sagt die Halacha, man darf sie nicht einfordern. Das heißt nicht, dass man seine Schulden nicht zurückzahlen soll, aber es ist verboten, sie einzufordern. Wenn ich nicht kann, dann darf ich Vorteil beziehen davon, dass ich eben meine Schulden nicht zurückzahle, sei es denn, der Schuldvertrag wurde so erstellt, dass das nicht zutrifft, das kann man tun. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wenn jemand eben für eine längere Zeit Schulden hat und kann sich nicht loswerden, dann geht man zu Ende des Schmitta-Jahres bankrott. Und hier ist das Problem. Wenn die Menschen wissen, dass das Schmitta-Jahr kommt und die Menschen alle bankrott gehen, was werden sie tun? Sie werden vorher die Kredithahne zudrehen. Und die Tora macht sich Sorgen darum, denn um wem geht es? Es geht um, wir sprechen ja nicht davon, dass die Banken allen gratis Kredit geben sollen. Doch denn das gratis Kredit, nicht nur keine Zinsen, sondern man muss nicht einmal zurückzahlen. Das ist gratis Geld von der Bank, nicht darum geht es. Und es geht darum, dass die Tora wurde in einer Zeit gegeben, in der die Gesellschaft ganz anders als heute war. Und insbesondere war die Wirtschaft eine agrarische Wirtschaft und die Tora schildert eine egalitäre agrarische Wirtschaft. Jeder hat Land, jeder kann tätig sein. Wenn man Fehler macht, jede 50 Jahre geht das Land zurück. Auch das ist in der Parasha der Woche. Und Und so entsteht einerseits die Freiheit, dass jeder sich beschäftigen kann, wie er will. Man muss nicht Bauer sein, man kann sein Feld verkaufen und mit dem Geld eine Investition machen und produzieren. Oder man kann ein anderes Feld kaufen. Ja, Menschen können reich oder arm sein, aber es gibt Grenzen. Denn jede 50 Jahre wird das Land zurückkehren zu den Familien, von denen es gekauft wurde. Und so kann jeder und alle Sklaven, alle Avadim Ivrim gehen frei und sie kehren zurück zu ihrem Land und so kann jeder sich wieder auf den eigenen Füßen aufrechterhalten. Ja, und dann befürchtet die Tora aber, dass, obwohl das System sehr schön ist, in den Jahr, also in so einer agrarischen Gesellschaft, wer nimmt Kredit? Ein Bauer, der 1 oder 2 Jahre Missglück der Ernte hatte. Das heißt, das sind Menschen, die gerade durch Schwierigkeiten leben. Es ist nicht ein Kredit, damit man sich ein neues, doppelgroßes Haus bauen kann. Nicht ein Kredit, um sich eine Fabrik zu bauen. Die Menschen haben das alles nicht getan damals. Sondern das Kredit ist für einen Bauer, der Nebuch richtige Probleme hat. Und dafür sagt die Tora, man hat Mitzwa, Geld auszuleihen. Übrigens, auf der Basis, von was ich gerade geschildert habe, erlaubt die Halacha, dass man besondere Verträge formulieren soll. Man nennt sie Shtar Heter Iska, besondere Verträge, mit denen man die Möglichkeit hat, Geldinvestierungen, also den Gewinn einer Investierung ein bisschen zu teilen. Das ist eigentlich, warum soll es fair sein? Ich habe Geld, ich leihe es dem anderen aus, der kriegt keine Zinsen, investiert das Geld, führt ein Geschäft mit meinem Geld und den ganzen Gewinn hält er und ich nichts. Und weil die Tora sich Sorgen macht um den Armen, aber an sich es philosophisch nicht ein Problem ist, um in einer finanziellen Ökonomie, in einer finanziellen Vereinbarung, dass der Gewinn geteilt wird, muss man sorgen, dass man die Buchstabe der Tora nicht verletzt. Man darf keine Zinsen auf Darlehen zwischen Juden verlangen, aber man darf schon einen besonderen Vertrag formulieren. Achtung, das muss halachisch korrekt gemacht werden. Man soll nicht versuchen, das in Eigenregie zu machen. Aber wenn man so einen Vertrag hat, der das Geschäft regelt, auf eine Art regelt, die halachisch akzeptabel ist, dann kann man durchaus Zinsen bekommen, also nicht Zinsen, aber Gewinn bekommen für das Geld, das man einem anderen für eine Investition zur Verfügung stellt. Warum ist das? Weil, ich habe gerade erklärt, die Tora macht sich Sorgen für den Armen, meistens Bauer, aber für den Armen, der eben gerade jetzt Probleme hat. Und dann sagt die Tora, was wird sein? Du wirst sagen, Sheva das Schmitta-Jahr kommt. Wieso soll ich jetzt Geld ausleihen? Der Typ wird es mir nicht zurückzahlen. Und da sagt die Tora, mach das nicht, du sollst Vertrauen haben, sei weiterhin großzügig. Und so, weil aber die Menschen diese Nachricht nicht immer mitbekommen haben, hat Hillel zur Zeit des zweiten Bet HaMikdash eine Verordnung durchgeführt, nach der es unter Umständen möglich ist, einen sogenannten Prosbol zu machen. Das heißt, ein besonderer Vertrag eigentlich, eine besondere Vereinbarung, nach der es doch möglich ist, um ein Darlehen wieder einzukassieren. Das heißt, die Tora ist sich bewusst, dass die Menschen Sorgen haben. Was für Sorgen haben sie vor Schmitta? Eine Sorge: Ich werde mein Geld nicht zurückbekommen. Aber in unserer Parasha sagt die Tora, es gibt noch eine andere Sorge. Wenn ich nicht sehen darf und ich darf nicht pflügen und ich darf nicht die Bäume beschneiden und ich darf nicht ernten, was werde ich essen? Stimmt? Ja? Und das ist genau, was die Tora hier sagt. Was wird sein, wenn ihr sagen wird, vielleicht wird ihr sagen, Manu Chalba Shana Shvit, was hören wir im 7. Jahr essen? Hemlo Nisra, wir haben ja nicht ausgesät. Ja, Vulonesavet, wir haben nicht unseren Ertrag heimgebracht. Das sind die Sorgen der Menschen. Was ist ein Problem mit diesem Vers? Wer möchte vorschlagen, was ein Problem es mit diesem Vers an sich gibt? Wenn wir heute Brot essen, heute meine ich heute, nicht heutzutage, heute 17. Mai. Wir essen heute Brot in Österreich. Wann ist das Getreide gewachsen? Das Getreide ist nicht heuer gewachsen, das Getreide ist letztes Jahr gewachsen. In manchen Ländern kann man ein bisschen früher aussehen, aber im Allgemeinen gilt, dass wir immer den Ertrag fast im Folgejahr essen. Das fängt mit Getreide an. Noch wichtiger, Gemüse ist leicht, ja, wächst relativ früh, aber Früchte wachsen später. Das heißt, Getreide wird spät kommen, Früchte werden spät kommen, ach, manches Gemüse auch, aber nicht so häufig. Wieso sagen die Menschen hier, Manu Chalba Shana Shviit, das werden wir im siebten Jahr essen? Im siebten Jahr wird man essen, was man im sechsten eingepflanzt hat. Es müsste heißen, V'chitomru Manu Chalba Shana Shminit. Was werden wir nächstes Jahr essen? Okay. Erste Frage. Was sagt dann Gott auf diese Befürchtung? Ich werde meinen Segen für euch befehlen. Bashana shishit im sechsten Jahr. Vasat et atvua. Und sie wird Ertrag bringen. Lishlosh hashanim für 3 Jahre. 3 Jahre? Warum 3 Jahre? Ich brauche für das siebte Jahr. Nee, im siebten Jahr esse ich vom sechsten. Das heißt, ich brauche für das achte Jahr.
Für das siebte und ich brauche fürs achte.
Für 2 Jahre, nicht 3 Jahre. Wie komme ich auf 3? Und dann, um es schlimmer zu machen, die Tora sagt ja, Usrate mit Ashana Shminit, ihr werdet im achten Jahr aussehen, Wachelte minat Vuayashan, aber essen wird ihr vom alten Getreide. Ada Shana Chit bis zum 9. Jahr. Das heißt, weil ich im 8. Jahr brauche ich das alte Getreide, weil ich im 7. nicht aussehen konnte. Und im 9. Jahr habe ich das Getreide vom 8. Jahr, stimmt? Also wozu muss es heißen, für die 3 Jahre, die Shlosh Hashanim? Ja? Okay. Also jetzt wollen wir sehen, was unsere Kommentatoren diesbezüglich sagen. Vezivit yet birchati lachem bashana shishit vasat et atvua lishlosh hashanim. Sagt Rashi, Lishlosh Hashanim, wie kommen wir auf 3 Jahre? Likzat Ashishit, Ende des 6. Jahres. Minisan Bad Rosh Hashanah. In Israel könnte man jetzt schon ernten. Nicht so ganz, ganz, ganz. Gerste kann man schon ernten. Und Weizen wird nicht lange mehr dauern. Und deshalb ein Stück vom 6. verschwiegt das ganze Jahr, das ganze 7. Jahr. Weil Aschminit und ein gutes Teil vom 8. Jahr, am Anfang des Winters, das ist Wintergetreide, wird man vor dem Winter aussehen, wie Zerube Nisan, und im Nisan wird man das neue Getreide ernten. Okay? Rashbam, interessant, er sagt es nicht klar, aber man ahnt von seinen Worten, sagt, Lishlosh Hashanim, sagt, die 3 Jahre wird man haben. Was ist 3 Jahre? Wie abschat? Das muss man so erklären. Zriat Shishit, man wird im 6. aussehen. Tefanes Shishit Ushvit wird reichen für das 6. und das 7. Jahr. Das geht sich nicht aus. Der hat keine 3 Jahre. Übrigens heißt es auch ein Stück. Das heißt, Rashbam sagt eigentlich mehr oder weniger das gleiche wie Rashi. Ushminit Yisru, im 8. werden sie dann aussehen. Wie auch Lumit, Vuat Shishit Atrilat Shit. Ja? Man wird auch, also man muss ein Stück vom sechsten und ein Stück vom achten haben. Und so kommen wir auf 3 Jahre. Das ist, was Rashbam eigentlich sagt. Interessanterweise gibt es aber eine andere Erklärung. Und die gibt es auch hier in Rashi. Usratem der Shana Shmini wird im achten Jahr aussehen, wachalten der Zwölfe wird essen vom Getreide, Yashan, vom alten Getreide. Ada Shana Chiit bis im neunten Jahr bot vata doch nur Yashan. Sagt Rashi so. Rashi gibt eine Erklärung, aber er gibt sie nur halbwegs. Wir müssen selbst arbeiten. Ada Shana Chiit bis im neunten Jahr. Was heißt das? Bis wann werden wir unter altem Getreide essen? Ad Chag HaSukkot shel Chiit, bis Sukkot vom 9. Jahr, das ist vom Anfang des 9. Jahres. Sheu et bot vuata shel Shminit lo toch habayit. Da hat sich Rashi gerade ein bisschen widersprochen. Er sagt eigentlich eher, was Rashbam sagt. Rashbam war schließlich sein Enkel. Das heißt, Rashbam hat das hier groß aufgebaut, an der großen Glocke gehangen. Bis im 9. Jahr essen wir noch vom alten Getreide. Sagt er, wann wird das Getreide reingebracht? Ja, Shminit. Zu Sukkot bringt man das Getreide hinein. Hier sagt Rashi, wann erntet man? Wiegt zu Rubi Nisan. Vor Pesach oder nach Pesach, in jener Zeit, erntet man das Getreide. Und hier sagt Rashi, zu Sukkot. Also man muss sich wählen, wann kommt das Getreide nach Hause? Getreide zu ernten ist eigentlich ein Prozess, der aus mehreren Stufen besteht. Man schneidet das Getreide, lässt es aber auf dem Feld trocknen und bringt es erst später heim, spätestens bis Sukkot. Übrigens, Sukkot ist das Fest Chag HaAsif, das Fest der Einsammlung, allerdings der Einsammlung des Getreide, nee, der Einsammlung des Ertrages, des gesamten Ertrages. Wir meinen insbesondere die Früchte der Bäume, die während des Sommers reif geworden sind. Das Getreide ist meistens früher schon da, aber spätestens bis Sukkot, vor der Regenzeit, wollen wir das Getreide reinbringen. Okay. Das ist, was Rashi hier sagt. Kolje während des ganzen Sommers, Granot blieben eigentlich die Haufen mit Getreide auf dem Feld. Und sagen wir mal, im September hat man das heimgebracht, mit Tischrei. Okay, bisher passt alles. Rashi hat gesagt, warum? Bis ad Ashana bis Anfang des neuen Jahres. Ad hier müssen wir verstehen, bis Anfang, gerade knabbern am 9. Aber jetzt sagt Rashi folgendes. Es konnte vorkommen, dass man noch ein Jahr mehr Segen brauchte. Warum? Weil Shishit ja, im sechsten Jahr für sich, man muss ja essen. Hashviit, ja, siebte Shmita. Vor dem siebten Shmita. Es gibt einen Zyklus von sieben Shmitot. Was geschieht nach sieben Shmitot? Jovel.
Jovel.
Weil Shishit im sechsten Jahr vor der siebten Shmita, Erev Jovel. Schön, Betelin, vor 2 Jahre durfte man nicht auf dem Feld arbeiten. Ein Jahr Schmita. Und es gibt eine Meinungsverschiedenheit im Talmud. Rabbi Yehuda sagt, das Jahr 49 war Schmita und Jovel in einem. Die Chachamim sagen, das Jahr 49 war Schmita, das Jahr 50 war Jovel. Und nach den Chachamim, und das ist die wichtigste Meinung halachisch, hat man damals 2 Jahre nacheinander ruhen müssen. Hashvit war Jovel, sowohl Shmita als das Joveljahr. Und deshalb, um Kulan, dieser Vers, was hier geschrieben ist, spricht von Normaljahren. Das Rashi bringt uns ein bisschen auf einen Weg. Es könnte mal 2 Jahre nacheinander geben, die wie Shmita sind. Shmita und Jovel. Und ja, und da muss man überlegen, wir brauchen noch mehr Ante. Nur, wenn die Tora sich Sorgen macht, warum, was für Befürchtungen die Menschen haben werden. Und Torah will die Menschen beruhigen. Warum macht sich die Torah keine Sorgen um Jovel? Das übrigens dürfte einer der Gründe sein, weshalb Rabbi Yehuda der Meinung ist, dass das Joveljahr und das Schmitterjahr das gleiche Jahr ist. Aber da wir halachisch eher die Meinung der Chachamim akzeptieren, heutzutage übrigens feiern wir noch immer Schmittah in Israel, nicht aber Jovel. Halachisch gilt Jovel seit spätestens der Zerstörung des ersten Betamigdash nicht. Wir brauchen die Einteilung des Landes nach Stämme und wir brauchen die Mehrheit des jüdischen Volkes in Israel und wir brauchen eigentlich, dass die Stämme ordentlich organisiert sind. Es gibt eine Menge, es gibt möglicherweise sogar mit der Zerstörung des nördlichen Königreichs Israel durch den assyrischen König Sennacherib hat man dann schon kein Jovel gehabt. Die Gemara versucht es auszulegen, Jovel ist unterbrochen worden, war dann wieder in Kraft oder ne, also die Einzelheiten sind in der Gemara, sollen uns gerade jetzt nicht beschäftigen. Was uns beschäftigt ist, gut, Jovel ist heute nicht praktisch relevant, aber das ist ja eine Befürchtung. Warum sagt die Torah nicht, Manuchal, Bashana Shvit, Bashanata Jovel? Warum spricht die Torah nur davon? Und deshalb gibt es auch eine andere Erklärung, und die möchte ich hier zeigen. Wo ist mein Ramban gegangen? Hier. Ritom Ruf, wenn ihr sagen wird, Manuchal, Bashana Shvit, was werden wir im siebten Jahr essen? Wir werden ja nicht sehen, wir werden nicht einsammeln. Ja, sagt Ramban. Vechitomru müssen wir so verstehen. Nicht Manochal. Vechitomru, Manochal, Bashnashvit. Wir werden sagen, was werden wir essen im siebten Jahr. Nee, im siebten Jahr essen wir vom sechsten. Vechitomru, Bashnashvit, Manochal. Er hat es umgedreht. Sie haben gesehen, was geschehen ist? Er sagt, wir müssen das so lesen. Vechitomru. Wenn solltet ihr sagen, Manochal, was werden wir essen? Wann wird ihr sagen, was werden wir essen? Bashana Shvit. Im siebten Jahr wird ihr sagen, Manochal. Er dreht es hier um, damit es klarer ist. Aber eigentlich sagt er nur, es gibt hier die Tame Amikra. Das ist so eine Gruppe und das ist dann hinzugefügt. Ja? Und wenn ihr sagen wird, was werden wir essen? Wann wird ihr das sagen? Bashana Shvit. Kia Dagalaem, sagt Ramban, was die werden Angst haben, Bavo Ashminit, für den Achten. Ki Kevan, Shetchilat Shnat Ashmita, Vayovel mit Tishre, Miperot Ashishit, Yochlu Bashvit. Ja? Gamach Regat Lot Melachat Atvu, also sagte normal, immer ist das so, gibt es noch Ernte von früher. Und das heißt, sagt er, naja, die Ernte fangen wir, und das hat ja Rashi auch gesagt. Was hat Rashi gesagt? Wir schneiden das Getreide, das reife Getreide in Nisan. Ja? Aber dann hat Rashi gesagt, reinkommt es wann?
Aus Sukkot.
Das ist eigentlich die Lösung, die Rashi hier angeboten hat. Lishlosh Hashanim, für die drei Jahre, dass das die Hälfte des sechsten Jahres, das ganze siebte Jahr und die Hälfte des achten Jahres. Diese Lösung ist keine ausreichende Lösung. Denn schließlich wird er sagen hier, dass erst zu Sukkot die Ernte heimgebracht wurde. Und die drei Jahre vom Anfang des Jahres zählen, von Shoshana Sukkot, mehr oder weniger gleich. Und wie kommen wir auf drei Jahre? Sagt deshalb Ramban, Ve'alken und deshalb, Hanachon beferosh, was richtig ist zu erklären, ist Vasalt et atua lishlosh hashanim, drei Jahre Ernte werden produziert im sechsten Jahr, Bavur Shnat HaYovel, für das Joveljahr. Shetaseh HaShishit, im sechsten Jahr wird es so viel Vielfalt geben, so viel wird wachsen, Lechol Shnat HaShmita, Vayovel, Ashana Shachar Yovel. Im sechsten Jahr wird für diese drei Jahre wachsen. Im sechsten Jahr, was im sechsten Jahr wächst, brauchen nicht, wir nicht für das sechste Jahr. Wir brauchen es für das siebte Jahr, ja? Aber es wird dort nicht nur für das siebte Jahr wachsen, sondern siebte, achte, neunte. Warum bis neunte? Wenn es ein Juweljahr ist. Das heißt, wir brauchen nicht diese Erklärung von Rashi, wo Rashi sagt, manchmal brauchen wir vier Jahre. Nein, die drei Jahre von Ramban, die drei Jahre der Torah, werden nach Ramban so ausgelegt, dass die vier Jahre von Rashi entsprechen. Wir zählen keine halbe Jahre. Warum zählen wir keine halbe Jahre? Weil wenn das Getreide reif ist, aber noch nicht heimgebracht wird, ist es noch nicht zu essen. Es ist noch auf dem Feld. Ich muss es schneiden, dann muss ich es trocknen lassen, dann muss ich es nach Hause bringen. Ich muss da das Korn vom Stroh trennen. Es gibt viele Arbeiten. Bis ich das essen kann, dauert noch eine Weile.
Ich muss Steuern zahlen.
Was sagst du?
Ich muss Steuern zahlen.
Auch noch. Aber Steuern, wer ein Geschäft hat, wer also selbstständig ist, zahlt die Steuern, nachdem das er verdient hat, nicht vorher.
Nein, ich muss den Levim geben. Also, vorher kann ich nicht essen.
Ja, also von Torah hast du recht. Okay, aber was ich damit meine ist, die drei Jahre dürften zu einem Juweljahr sein. Jetzt darf man die Frage stellen, das ist das große, die schöne Sache vom Thema, die Torah literarisch betrachtet, man darf jetzt die Frage stellen, warum soll sich die Torah so kryptisch ausdrücken? Es ist sehr süß vom Ramban, sehr schön ausgelegt, aber ist es nicht ein bisschen spitzfindig? Der Text war so ein bisschen schwer und Ramban hat so einen Weg gefunden, um zu sagen, ja, wir sprechen von Juwel, wir sprechen nicht von einem Normaljahr. Ja? Ist nicht Rashi und Ramban eher logischer? Drei Jahre sind eigentlich nur zwei, aber sie überlappen sich schon über drei Jahren. Und das ist ja der Normalfall, was ein Juweljahr sein wird, das ist ein bisschen kompliziert. Und die Antwort ist, dass die solche Fragen sich nur stellen, wenn man sehr kurzsichtig ist und man liest nur zwei, drei Psukim. Wenn man langsichtig ist, wenn man gut sehen kann, dann merkt man, dass was Ramban schreibt, eigentlich total Pschat ist. Es ist einfach, was die Tora meint. Wie komme ich darauf? Schaut mal diese Struktur. Bei der Bereshit und Moshe Baratz in Elemor haben wir schon gelesen, eine Parshia bis zu diesem Samach behandelt die Mitzvah von Shmita. Stimmt? Und wie gesagt, wenn jetzt die Tora sich Sorgen macht, dass wir fürchten werden, dass wir nichts zu essen haben, wo müsste das angesprochen werden? Hier! Es musste hier heißen, Vechitom Ruma, noch halber, schon Aschwitz. Gerade hier. Es gibt ein bisschen Leerraum, weiß. Stattdem geht jetzt die Tora weiter und sagt so: Du sollst sieben Shabbat-Jahre zählen. Sheva Shanim, Sheva Pamim. Siebenmal sieben Jahre. Und sieben Shabbat-Jahre zusammen sein 49 Jahre. Das heißt, man hat die ganze 49 Jahre. Nachdem, dass diese 49 Jahre vorbei sind, am 10. Tag im Monat, also zu Yom Kippur, jede 50 Jahre zu Yom Kippur blasen wir Shofar. Sonst blasen wir Shofar zu Ende von Yom Kippur, wenn es fertig ist. Aber hier heißt es zu Yom Kippur, ja, bei Yom Kippurim, da viru Shofar bechol atzechem, wird man den Shofar-Schal ertönen lassen im ganzen Land. Wiki der Stemmet Shnat Achamishim Shanai wird heiligen das 50. Jahr Ukratem Dror Baretz. Ihr werdet verkünden die Freiheit. Bechol Yoshver, für alle, die dort wohnen. Lachem. Vishavtem Yishel Achuzatav Yishel Mishpachtot Ashuk. Übrigens, ich muss eine kleine Korrektur geben. Für Rabbi Yehuda sind auch Shmita und Yovel nacheinander und nicht zusammen. Sondern für Rabbi Yehuda ist das Yovel das erste Jahr des nächsten Zyklus. Ich war ein bisschen unklar und es ist wichtig, dass ich korrekt unterrichte. Gut. Yovel hi, das ist ein Yovel, Shnat Achamishim Shanat, Tielachem, soll euch sein im 50. Jahr. Das ist eine ganze Mitzvah von Yovel und dann heißt es, Bishnat Yovel Azot, Shvishel Achuzato, jeder soll zurückkehren zu seinem Erbbesitztum. Zum Juweljahr. Und was wird sein, wenn man verkauft? Was ist, wenn man ein Immobilie verkauft oder verkauft, במספר שנים אחרי יובל תקנה, זול גליס ציין, ביז דם יובל יאו, נישט לנגר, und man muss das ehrlich machen, das alles steht hier. Erst nachher steht, und ich betone, in der gleichen Parshia, hier haben wir ein Samach, das ist Ende von Parshia von Shmita, und hier haben wir einen durchlaufenden Text bis hier. Und jetzt gehen wir ein bisschen hoch und entdecken also, dass noch in der gleichen Parshia von Yovel heißt es, V'chitom Ruma nochal bashana shvit, wenn wir dir sagen, was essen wir im siebten Jahr. Das heißt, eigentlich ist es nicht spitzfindig. Das ist genau, was die Tora sagt. Die Tora spricht jetzt von Yovel. Die Tora spricht nicht von Shmita, sondern von Yovel. Und in Yovel-Jahr wird ja erst die Frage stellen. Das heißt, normal, die Leute überlegen sich, nur ein Jahr kann ich noch überleben, ohne zu sehen und zu ernten. Aber zwei Jahre nacheinander, das ist doch verrückt. Sagt Gott, V'zivit yad birchati lachem. Bashana shishit. Das hat jetzt, ich werde meinen Segen befehlen für euch. Ich möchte jetzt schließen mit einer folgenden Bemerkung. Es gibt eine Frage, ob heutzutage Shmita von der Tora gilt oder nicht. Dass jedes siebte Jahr in Israel Shmita ist, ist klar. Wir zweifeln nicht daran. Aber die Frage ist, ob der Status dieser Praxis, der Status einer Tora-Mitzwa, einer Doraita-Mitzwa ist oder der Rabbanan. Warum soll es mit Rabbanan sein? Ich habe am Anfang, ich habe das mit Absicht unklar definiert, weil wir mal einen ganzen Shiur dazu widmen müssten, davon gesprochen, dass Yovel heutzutage nicht in Kraft ist. Und es hat ein bisschen mit der Frage zu tun, ob die Stämme gut organisiert sind, ob alle repräsentiert sind, ob die meisten Juden in Israel sind. Ich habe eine Menge Definitionen aufgeführt. Allerdings kann man dann die Frage stellen, warum so viele Definitionen? Welche ist die Definition? Und die Antwort ist, dass es eine ganze Schiur bedarf. Aber es gibt tatsächlich eine Auseinandersetzung, dass Shmita, Yovel ist noch komplexer. Aber Yovel gilt nur, wenn wir das System mit Stämme in ihren Gebieten haben. Und Shmita verlangt allerdings, dass die Mehrheit des jüdischen Volkes in Israel sein soll. Und da die Mehrheit des jüdischen Volkes noch in der Diaspora lebt, deshalb soll nach dieser Auffassung Shmita heutzutage nicht mit Oraita, sondern mit Rabbanan sein. Andere sind nicht damit einverstanden. Rav Kook war bekanntlich der Meinung, dass Shmita heutzutage von der Tora ist. Bechazon Ish, Rabbi Avraham Yishayahu Karelitz, war der Meinung, dass Shmita heutzutage mit Rabbanan ist. Das hatte interessante Folgen. Für Rav Kook war es Mina Torah und viele der Erleichterungen vom Chazon Ish waren nicht akzeptabel und deshalb war die einzige Art, wie man die Landwirtschaft im Shmita-Jahr retten konnte, wenn man das Land einem Nichtjuden für ein Jahr verkauft. Und Chazon Ish wollte das nicht akzeptieren, aber er glaubte, dass ohnehin Shmita heutzutage mit Rabbanan ist und wenn Shmita mit Rabbanan ist, dann gibt es gewisse Erleichterungen, die möglich sind. Und man muss nicht diese Kunst machen, wo man das Land verkauft, das ohnehin nach seiner Meinung nicht besonders wirksam ist. Also mit dieser Machloke, ich habe es jetzt in zwei Sätze zusammengefasst. Und wenn ihr vergessen habt, was ich gesagt habe, kann ich verstehen. Aber Folgendes in Erinnerung halten. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es ist nicht so, es gibt den einen, der hat alle Erleichterungen, der andere alle strengere Auffassungen. Bei solchen Menschen, die so monochromatisch denken, sind nicht zwingend die große Poskim. Die Wirklichkeit ist, dass die Welt komplex ist und wo der eine eine Erleichterung hat, kann sie in einem anderen Gebiet eine Verstrengung verursachen und genau das Gegenteil auch. Und so kommt es, ich habe mal einen Landwirt kennengelernt von der Datilumi-Gemeinschaft, der aber er stellte all seine Fragen einem Anhänger von Chazon Ish. Und er sagt, damit kann er sehr, er hat das Land nicht für Shmita verkauft und hat genau die Anweisungen nach der Lehre von Chazon Ish durchgeführt und er konnte damit, es war nicht leicht, aber konnte damit leben. Und so hat er die Shmita so gut, so wunderbar eingehalten. Die Welt ist nicht, ich will jetzt nicht gegen Rav Kook reden, Gott behüte, er war einer der Gedolei Israel. Ich will nur sagen, die Welt ist nicht schwarz-weiß, von Rav Kook kann eine Chumrah kommen, von Chazon Ish eine Kula, und es ist alles in Ordnung. Okay? Das hat aber dann eine Auswirkung auf diesen Vers. Warum? Weil es gibt eine Frage, ob wir diesen Segen heutzutage erwarten dürfen, dass plötzlich ganz, ganz viel mehr Ernte da entsteht. Und sollte es aber mit Rabbanan sein, dann kann man durchaus sagen, die Tora spricht von dem Fall, wo Shemitah d'Oraita ist. Also wenn mehr Juden nach Israel kommen, dann wird der Segen noch größer sein. Weil dann kommen wir an, weil wir stehen nicht weit davon, dass die Mehrheit der sich bekennenden Juden in Israel leben. Also das ist auch dabei. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass das insbesondere mit Jovel verbunden ist. Aber weil die Tora sich so hier ausdrückt, dass sich das auf Shemitah bezieht, vom Kontext wissen wir, dass wir von Jovel sprechen, aber vom Vers an sich sprechen wir von Shemitah, und deshalb dürfen wir erwarten, dass der liebe Gott möchte uns zu jedem Shemitah einen besonderen Segen schicken und dass dieser Segen noch größer ist zu Jovel. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wie wir dazu kommen werden, wieder Jovel zu haben. Das ist nicht so einfach. Vielleicht kommt der Segen auch insbesondere, wenn wir uns einsetzen, und das hat auch außerhalb Israel eine Deutung, wenn wir uns insbesondere dafür einsetzen, dass jeder zweite Chancen bekommt. Zweite und dritte Chancen. Also jede Jovel gibt es eine gewaltige zweite Chance für alle. Jede Shemitah gibt es kleinere zweite Chancen für alle. Ja, wir müssen uns einsetzen für zweite Chancen. So. Das ist, also damit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen, Shemitah ist, auch in einem Nicht-Shemitah-Jahr, ist Shemitah relevant.
Danke.
Das ist ein interessanter Gedanke zuletzt.
Danke, danke, danke.